Delta-Tool, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin Barbara Gantenbein aus der Redaktion der Bundeswehr und heute habe ich ein Sommerthema. Für Sie allerdings ein sehr dramatisches Sommerthema. Es geht um Rettung aus Seenot. Jetzt in der Sommersaison ist nämlich vor unseren Küsten in Nord- und Ostsee jede Menge los. Und da gibt es immer wieder Notfälle, vor allem mit Sportbooten. Und wie das auf See so üblich ist, helfen dann natürlich auch unsere Marineschiffe, so zum Beispiel im Morgengrauen des 11. Juli. Unsere Fregatte Sachsen-Anhalt war auf dem Rückweg in ihren Heimathafen Wilhelmshaven und dann kam über Funk Mayday, Mayday. Und gefahren wurde die Sachsen-Anhalt zu diesem Zeitpunkt von Oberleutnant Tim Rockmann und den habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Rockmann.
Schönen guten Tag.
Herr Rockmann, das war ja eine dramatische Situation, als Sie dieses Mayday hörten. Was haben Sie denn da als allererstes gedacht?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Gedacht hat man in dem Moment gar nicht mehr so viel. Man hat einfach nur reagiert und gemacht. Das heißt, wenn so ein Mayday-Spruch empfangen wird und wenn wir einen Mayday wahrnehmen, dann wird es erstmal ruhig auf Brücke und jeder greift sich erstmal einen Stift und einen Zettel, sodass man das, was da gesagt wird, mitschneiden und mitplotten kann, dass man das dann auch zur Hand hat und gegebenenfalls übereinander legen kann. Vielleicht hat der eine was verstanden, was der andere nicht verstanden hat. Und insbesondere sind dann natürlich die Koordinaten wichtig. Das heißt, derjenige, der die Meldung abgibt, gibt auch seine Position in Form von Koordinaten ab und die gleichen wir dann sofort mit unserer elektronischen Seekarte ab, sodass wir wissen, wo ist derjenige gerade, der diese Meldung abgibt.
Mhm. Wer war denn außer Ihnen noch auf der Brücke und wie war das einfach so emotional? Sind Sie erschrocken oder ging das Adrenalin hoch? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, im ersten Moment erschrocken trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade eben in der Revierfahrt. Das heißt, wir sind in unseren Heimatstützpunkt zurückgekehrt beziehungsweise waren dabei, den anzulaufen. Es war ungefähr noch 2 Stunden vorm Einlaufen. Dementsprechend war die Brücke auch prall gefüllt. Also der Kommandant war hier oben, der Navigationsoffizier war hier oben. Der Navigationsabschnitt war insgesamt vertreten. Ich war als fahrender WO auch hier oben als Wachoffizier. Das heißt, ich befehlige dann in dem Moment das Schiff. Aber als dann die Meldung wahrgenommen wurde, wurden auch sofort die Lautsprecher aufgedreht und es war Stille. Also ich sag mal, das Ganze ist sehr schnell umgeschwappt von, wir laufen jetzt ein und wir sind froh, wieder zu Hause zu sein, hin zu, okay, jetzt wird's ernst.
Mhm. Also ordentlich Adrenalin und Puls ging hoch.
Ja, definitiv, das trifft ganz gut.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie weit war denn das Boot in Seenot von Ihnen entfernt und was wussten Sie zu diesem allerersten Zeitpunkt schon? Also wussten Sie, wie groß das ist zum Beispiel?
Nee, wir konnten absolut gar keine Informationen über den Havaristen herausfinden. Es war so, dass wir die Position bekommen haben. Wir haben sie abgeglichen und die Position, die wir empfangen haben, war ungefähr 4 nautische Meilen westlich von uns. Das ist gar nicht mal so viel. Dementsprechend war uns auch sehr schnell klar, dass wir da helfen werden. Und anhand der Meldung kann man reinweg wenig erfahren. Der Havarist hat nur gemeldet, my vessel is breaking. Also sein Schiff droht durchzubrechen und das ist schon das Schlimmste, was einem passieren kann. Dementsprechend war natürlich auch die Alarmbereitschaft die höchste, die man erwarten kann. Und da war uns dann auch relativ klar, hier wird es jetzt ernst.
Okay, und es war ja auch noch ganz früh am Morgen. Waren denn die Kameraden, die nicht auf Seewache waren, waren die überhaupt schon wach zu dem Zeitpunkt?
Ja, das ist korrekt. Das war ungefähr um kurz nach 6 Uhr und dementsprechend waren die meisten, sofern sie nicht in die Revierfahrt, wie wir es nennen, eingebunden waren, noch nicht wach. Ich sag mal, allgemeines Aufstehen ist etwa dann so gegen 7 Uhr, wo dann auch wirklich alle wach werden. Dementsprechend war es tatsächlich so, dass der Großteil noch geschlafen hat.
Was haben Sie denn als erstes gemacht?
Also zunächst einmal haben wir die Meldung natürlich aufgenommen und unser Kommandant hatte natürlich auch mitgehört und dann war auch relativ schnell klar, dass unser Kommandant gesagt hat, wir stoppen jetzt auf und halten uns klar, drehen das Schiff erstmal, sodass wir schon mal klar für alle Fälle sind und haben intern alles weitere eingeleitet. Das heißt, wir haben unsere Fast-and-Rescue-Boote einsatzklar gemacht. Dafür brauchten wir erstens das Personal, zweitens die Ausstattung. Wenn wir jetzt von einem Seenotfall ausgehen, dann brauchen wir natürlich nicht nur das Fast-and-Rescue-Boot, sondern das muss entsprechend auch noch ausgestattet sein, was die medizinische, die ärztliche Versorgung angeht, sowohl Personal als auch Material. Das heißt, wir mussten dann unseren Sanitätsversorgungsabschnitt wecken. Wir haben zunächst einmal den Schiffsarzt geweckt und haben dem die Lage geschildert am Telefon und ihm gesagt, was es jetzt zu tun gilt. Und der hat dann sein Personal wach gemacht, in die Wege geleitet und hat dann die beiden Boote auf jeden Fall schon mal klar gemacht, sodass wir, egal was dann noch kommt, klar sind.
Mhm. Und das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja, so eine Fregatte ist ja nun ein Riesenschiff und um die Boote ins Wasser zu lassen, braucht man ja dann auch die Mannschaft, die den Kran bedient. Also da waren bestimmt eine ganze Menge Leute schon beteiligt, bis das alles losgehen konnte. Wie schnell hat denn das geklappt und waren Sie da schon auf dem Weg dann zu dem havarierten Schiff?
Ja, man muss tatsächlich sagen, dass das Klarmachen relativ schnell geht. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir eine Durchsage über das ganze Schiff machen in dem Moment. Das heißt, auch im letzten Raum bekommt der letzte Mensch das dann auch mit, dass die Boote klar gemacht werden. Dann werden noch die Boote dazu gesagt, je nachdem, welche wir aussetzen. Wir haben ja 4 Stück an Bord, die auch alle zu dem Zeitpunkt einsatzklar waren. Und dann weiß jeder automatisch seine Aufgabe entsprechend, okay, ich bin jetzt gefordert und ich muss jetzt da und dahin. Das heißt, die Wege waren in dem Sinne, was das Aussetzen von den Booten angeht, sehr, sehr kurz. Und dementsprechend ging das dann auch relativ flott.
Und haben Sie in der Zeit noch mit der Besatzung des havarierten Bootes gesprochen? Also haben Sie mit denen weiter gefunkt?
Wir hatten mit denen gar keinen Funkkontakt zunächst, weil wir erstmal intern uns soweit vorbereitet haben. Und während wir in den Vorbereitungen waren, ich sag mal so ungefähr nach 3 Minuten nach der Meldung, ist dann die Revierfunkzentrale, also Yada Traffic, auf uns zugekommen und hat angefragt, ob wir uns denn bereit erklären könnten, da einzuspringen und das Ganze vor Ort zu leiten. Daraufhin haben wir dann gesagt, dass wir davon schon ausgehen und dass wir das machen. Wir haben dann gesagt, wir übernehmen den OSC, den On-Sea-Coordinator. Das ist im Prinzip, sag ich mal, der Leitende vor Ort. Und da waren die auch sehr froh drüber, dass wir das gemacht haben, einfach weil die Zusammenarbeit ganz gut klappt. Gleichzeitig haben die dann den Kontakt zum Seenotrettungskreuzer, zu Fritz Thieme hergestellt, die dann auch noch ausgelaufen ist im späteren.
Und dann sind Sie also Richtung Havarist gefahren und haben dann wahrscheinlich auch die Leute dort an Bord angesprochen.
Genau, richtig. Wir sind dann so weit rangefahren, wie eben uns möglich ist mit so einem großen Schiff, haben aber auch, sobald wir schon klar waren bei unserem Schnellboot, bei unserem Fast-and-Rescue-Boot, haben wir das Ganze zu Wasser gebracht und sind schon mal mit dem Fast-and-Rescue-Boot vor Ort gewesen. Das geht dann natürlich deutlich schneller, weil die haben ungefähr eine Geschwindigkeit von 40 Knoten, die erreichen können. Das sind um und bei 80 km/h, um das Ganze mal in Relation zu bringen. Und da kann man dann die 4 Meilen relativ schnell überbrücken.
Ja, das stimmt. Und was haben die denn dann da vorgefunden, die Kameraden? Was war es für ein Boot? Was war es für eine Besatzung?
Ja, das hat sich dabei herausgestellt, dass es ein Boot aus Litauen war und die waren hier zum Fischen unterwegs in der Nordsee. Die hatten halt eine Besatzung von 3 Mann. Dabei war der Schiffsführer auch gleichzeitig der Schiffseigner. Und die hatten noch einen Hund dabei.
Und hatten die irgendwelche Eigenmittel, um sich zu retten? Also eine Rettungsinsel oder irgendwas, was ihnen geholfen hätte, wenn das Schiff jetzt wirklich auseinandergebrochen wäre?
Nicht wirklich. Also eine Rettungsinsel hatten sie nicht an Bord. Sie hatten lediglich natürlich die Seenotmittel, also im Prinzip, um auf sich aufmerksam zu machen. Und sie hatten ihre eigene persönliche Schutzausstattung, das heißt eine Schwimmweste, die sie aber natürlich nicht vom Erfrieren in der Nordsee, die natürlich nicht sonderlich warm ist, schützt.
Klar, natürlich. Dann war also das Boot draußen, also Ihr Boot, und hat mit der Besatzung gesprochen. Wie klappte denn die Verständigung? Was haben Sie da mitgekriegt am Funk? Also welche Sprache sprachen die? Wie ging das so?
Ja, das Ganze läuft natürlich auf englischer Sprache und ist sehr gut verständlich. Liegt einfach daran, dass man sich allgemein unter Seefahrern sehr kurz, aber auch sehr prägnant ausdrückt. Und dementsprechend reichen schon wenige Schlagworte, dass man wirklich weiß, was der Gegenüber von mir möchte. Und man kann sich da auch sehr gut verständigen.
Und hatten die Angst, die Männer an Bord? Also haben Sie am Funk das Gefühl gehabt, es geht jetzt wirklich um Leben und Tod?
Definitiv. Das war uns von der ersten Sekunde an klar. Also mit der Meldung Mayday, Mayday war es uns schon klar. Man hört das Ganze an der Stimme. Die ist sehr laut, sehr aufgebracht und wirklich panisch. Und da hört man auch wirklich, ohne auf den Wortlaut zu achten, dass es mehr als ernst ist.
Und was haben Sie dann genau vorgefunden vor Ort?
Genau, als unser Fast-and-Rescue-Boot vor Ort beim Havaristen war und dann Kontakt aufgenommen hat, ist es sehr schnell klar geworden, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie anfangs vermutet. Es war wie folgt, die Bella hatte ihren Anker geworfen.
Also Bella ist der Name von dem Schiff.
Richtig. Und die hatten ihren Anker geworfen. Der Anker war auch unten auf dem Grund angekommen. Mit der anderen Seite ist er natürlich vorne am Schiff, am eigenen Boot, am Bug, nennt man das, festgemacht. Und irgendwie hatte sich vermutlich die Ankerkette unter dem eigenen Boot in den Propeller gezogen und hing damit im Antrieb fest. Der Antrieb, der ja noch gearbeitet hat und die Ankerkette, die da drin war, aber natürlich nicht da rein gehört, hat natürlich dafür gesorgt, dass es sehr laute und sehr extreme Geräusche gab. Und da ist man seitens der Bella davon ausgegangen, das eigene Boot könnte zerbrechen und dann ebenfalls auch singen.
Mhm. Und was haben Sie dann gemacht? Also was haben dann die Kameraden vor Ort gemacht, um den Havaristen zu helfen? Konnten die das Boot retten? Also die Leute, klar, aber auch konnten die das Boot auch retten?
Als die Kommunikation dann soweit gelaufen war und die Vermutung aufgestellt wurde, kam dann auch der Seenotrettungskreuzer an, die Fritz Thieme. Und die Fritz Thieme hat eine Person von der eigenen Besatzung auf die Bella abgegeben. Einfach um die Kommunikation zwischen uns und der Bella, sage ich jetzt mal, zu vereinfachen und Arbeiten vor Ort an der Bella vorzunehmen. So, und dann hat man sich dazu entschlossen, dass man irgendwie das Boot frei kriegen muss, damit man das abschleppen kann. Mhm. Weil wenn der Anker jetzt auf dem Boden liegt, ist das Schiff ortsfest gebunden und kann halt nicht abgeschleppt werden.
Ja, klar.
So, und da ging es jetzt darum, irgendwie das Boot freizukriegen. Also hat man sich dazu entschlossen, die Ankerkette zu kappen, zu lösen. Man hat also die Ankerkette vorne am Boot, am Bug, durchtrennt, sodass die Ankerkette dann ins Wasser gefallen ist.
Hing aber hinten noch zwischen den Schrauben fest, im Propeller.
Richtig. Mhm. Und unser Fast-and-Rescue-Boot, was vor Ort war, hatte einen sogenannten Bootshaken. Und damit hat unser Buster-Boot versucht, im Wasser die Ankerkette zu greifen. Das hat aber nicht geklappt. Und da kam der Navigationsoffizier ins Spiel, der dann eine Idee entwickelt hat. Wir haben dann unser zweites Busterboot ausgesetzt und dann hat man sich schlussendlich dazu entschlossen, eine Spanntrosse zu spannen zwischen den beiden Bustern und das hat letztendlich auch zum Erfolg geführt.
Das heißt, Sie sind dann quasi mit beiden Booten rechts und links an der Bella vorbeigefahren und mit der Spanntrosse haben Sie die Kette aufnehmen können und dann auch den Anker quasi losrütteln vom Grund.
Genau, richtig. Also eine Spanntrosse ist im Prinzip nichts anderes als eine Verbindung zwischen unseren beiden Busterbooten, die wir hergestellt haben, also eine Leine gespannt. So, und das hat dann auch letztendlich geklappt. Und irgendwann war es dann so, dass man das wirklich gemerkt hat mit den eigenen Booten, dass man die Ankerkette aus dem Antrieb, aus dem Propeller der Bella rausgezogen hat. Man hat wirklich dieses Ruckeln gespürt und hat gemerkt, okay, jetzt haben wir sie.
Ah, okay. Das heißt, die Bella war dann wieder frei, aber nicht manövrierfähig. Und da ganz in der Nähe ist ja die doch relativ stark befahrene Schiffsroute nach Bremerhaven, ne?
Genau, richtig. Das war auch das große Problem. Also im Prinzip ging es natürlich vorrangig darum, die Besatzung der Bella zu retten, aber gleichzeitig die Bella kann nicht vor Ort bleiben. Also das Boot kann nicht vor Ort bleiben, weil es eben ein Hindernis für die Schifffahrt darstellt. Und wenn es unbemannt ist, also ohne Besatzung, und einfach nur daher treibt, dann ist es natürlich ein deutlich größeres Hindernis.
Ja, klar.
So, und deswegen war es Ziel, die Bella eben frei zu bekommen, damit man sie nach Wangerooge abschleppen kann.
Mhm. Und das hat dann aber der Seenotkreuzer übernommen, oder?
Genau, richtig.
Und Ihr Arzt musste dann den Leuten nicht helfen. Also da war dann bei den Leuten alles okay. Die waren dann wahrscheinlich beruhigt, dass sie da waren, dass der Seenotkreuzer da war und dass ihnen jetzt also nicht nur von Seiten der Fregatte, sondern wirklich von allen Seiten geholfen wurde, oder?
Ja, genau. Also die waren wirklich heilfroh. Das hat man auch schon gemerkt, als wir uns dann irgendwann schon, bevor wir überhaupt vor Ort waren, bei denen per Funk gemeldet haben und die beruhigt haben und gesagt haben, wir kommen, bleiben Sie ruhig und informieren Sie uns über den Sachstand. Da waren die schon sehr dankbar. Und als dann noch der Rettungskreuzer da war, war es natürlich noch mal ein Stück weit sicherer, weil die auch genau wussten, sie werden abgeschleppt und können das ganze Boot dann vor Ort nochmal begutachten. Ja. Aber rein von der medizinischen Seite, um das nochmal aufzugreifen, ging es denen so weit gut, dass sie natürlich sehr stark seekrank waren, weil wenn man sich das vorstellt, das eigene Schiff treibt in den Wellen, dann ist es immer noch mal ein bisschen unangenehmer. Jeder, der auf See war, der kennt das. Mhm. Und dementsprechend ist die ganze Besatzung stark seekrank geworden. Aber das hat jetzt keine Auswirkungen auf bleibende Schäden oder auf sogar noch schlimmere Schäden, wie jetzt zum Beispiel Unterkühlung.
Ja, super. Kommt denn sowas häufiger vor? Hatten Sie sowas vorher schon mal erlebt? Und wissen Sie, wie oft sowas passiert?
Also es kommt definitiv häufiger vor, als man denkt. Das ja. Ich selbst erlebt habe es jetzt so in dem Ausmaße noch nicht. Hier im Einzugsgebiet passiert es aber tatsächlich häufiger. Also ich habe im Zuge dessen mal recherchiert und erfahren, dass es im letzten Jahr 850 Seenotfälle im Bereich der Nordsee gab.
Wow.
Und das ist schon tatsächlich eine Menge.
Das,
hätte ich auch nicht so gedacht.
Das ist wirklich viel. Wie oft sind Marineschiffe oder auch unser Hubschrauber beteiligt an solchen Aktionen?
Ich habe im Vorlauf des Interviews mal mit dem MRCC Bremen selbst telefoniert und die haben mir Auskunft darüber gegeben, dass schätzungsweise pro Jahr die Marine an 50 bis 100 Seenotrettungsaktionen aktiv beteiligt ist.
Toll. Tolle Sache. Und der Hubschrauber ist wahrscheinlich auch häufig im Einsatz?
Genau. Sobald eine Rettungsaktion von einem Hubschrauber begleitet wird, ist es immer ein militärischer. Wir haben nämlich dauerhaft einen Search and Rescue Hubschrauber im Einsatz und der geht dann in die Luft. Der ist genau für sowas eben da. Bis 2015 gab es ein dauerhaftes Bereitschaftsboot Nordsee. Das heißt, es war wirklich ein Marineschiff, eine Fregatte dann, die als Bereitschaftsboot diente.
Mhm. Aber es gibt's heute nicht mehr, oder?
Nee, seit 2015 nicht. Es macht aber auch relativ wenig Sinn, muss ich sagen, weil das Gebiet hier ein anderes ist. Auf der anderen Seite, aber in der Ostsee, wo das Ganze, die Distanzen nochmal andere sind, weil das alles enger ist, ist es so, dass es da noch das Bereitschaftsboot Ostsee gibt, was immer ein Minenjagdboot ist. Mhm. Und das muss innerhalb von, ich glaube, einer Stunde ungefähr unterwegs sein. Also wenn was ist, werden die angerufen und dann sind die innerhalb von einer Stunde draußen und sind dann natürlich auch aktiv beteiligt.
Toll, tolle Sache. Herzlichen Dank, Herr Rockmann. Das war eine tolle Aktion und ich wünsche Ihnen weiterhin allzeit eine Handbreite Wasser unter dem Kiel.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch.
Uns hören Sie mit dem nächsten Podcast am kommenden Donnerstag, zum Beispiel auf YouTube oder Soundcloud. Sie können uns wie immer auch eine E-Mail schicken mit Fragen oder Anregungen und zwar an podcast@bundeswehr.org. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Tschüss.